Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit wieder einmal herzlich willkommen bei Bewusst gemacht. Ich bin Rebecca Hofmann und bei mir zu Gast ist heute Simone Wulff, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für Naturschutz. Guten Tag, Frau Wulff, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Frau Wulff, Sie arbeiten im Bundesamt für Naturschutz im Fachgebiet internationaler Naturschutz. Vielleicht fangen wir da mal an. Wie sind Sie denn zu Ihrer Arbeit dort gekommen und was verbirgt sich hinter dem Begriff genau?
Genau, also ich arbeite jetzt seit 6,5 Jahren im Fachgebiet internationaler Naturschutz zu vielen verschiedenen Themenfeldern. Unser Fachgebiet ist sehr breit aufgestellt und unter anderem eines meiner Themen ist Biodiversität und Klimawandel und eben auch das Themenfeld Biodiversität und Konsum, zu dem wir heute hier sprechen, war in den letzten Jahren eines meiner Schwerpunktthemen.
Genau, heute soll es um naturverträglichen Konsum gehen. Warum ist denn das Thema so wichtig?
Weil es so immense Auswirkungen hat und wir da dringend einen Systemwandel brauchen. Denn die aktuellen Konsum- und Produktionsmuster sind wirklich nicht nachhaltig und sind damit Ursachen für ganz vielen von den großen Krisen unserer Zeit, den Biodiversitätsverlust, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung. Das hängt alles ganz eng mit dem Konsum zusammen.
Was sind denn heute so unsere vorherrschenden Konsummuster?
Also im globalen Durchschnitt verbrauchen wir momentan die Ressourcen von 1,75 Erden. Aber wenn alle so konsumieren würden wie wir hier in Europa, dann wären es sogar 3 Erden.
Und wieso beschleunigt das dann auch einen Biodiversitätsverlust?
Also wir befinden uns in einer globalen Biodiversitätskrise. 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht und da herrscht dringender Handlungsbedarf. Und nicht nachhaltige Konsum- und Produktionssysteme gehören zu den zugrunde liegenden Ursachen dieser Biodiversitätskrise, weil sie viele von den direkten Treibern bedingen. Also zum Beispiel Veränderungen in der Land- und Meeresnutzung, die dann wieder zur Naturzerstörung führen. Wenn wir mal bei der Produktion natürlicher Rohstoffe bleiben, dann sind wir ganz schnell im Bereich der Landwirtschaft. Und um einmal das Ausmaß anzugeben, 1/3 der Landfläche der Erde wird für die Landwirtschaft vereinnahmt, 3/4 alles Verbrauchs von Frischwasserressourcen. Und damit werden natürlich auch natürliche Ökosysteme auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Wälder werden abgeholzt für Felder und Weideflächen, Moore trockengelegt, Gewässer belastet, so alles ganz eng mit dem Biodiversitätsverlust verbunden.
Ist der irgendwie gleich verteilt? Das würde mich an der Stelle mal interessieren. Oder ist der in bestimmten Bereichen der Erde größer oder kleiner? Sie haben ja von 1 Million Arten gesprochen. Ist das konzentriert auf bestimmte Bereiche oder hat man das weltweit quasi, das Phänomen?
Der Biodiversitätsverlust betrifft uns schon weltweit, aber das Zusammenspiel von Ursache und Wirkung ist sehr ungleich verteilt. Und da kommen wir eben ganz schnell in das Thema der globalen Gerechtigkeit. Wir in den Industrieländern des globalen Nordens, hier in Europa beispielsweise, konsumieren eben Unmengen von Ressourcen. Aber diese Ressourcen werden in Herkunftsländern produziert und in einem ganz großen Maßstab eben auch im globalen Süden. Das heißt, einen großen Teil der Auswirkungen unseres Konsums sehen wir hier in Europa gar nicht direkt.
Wenn wir von einer Biodiversitätskrise sprechen, das umfasst ja Pflanzen und Tiere gleichermaßen. Was hat das denn dann wiederum für Auswirkungen auf uns Menschen?
Es geht hier um unsere natürliche Lebensgrundlage. Wir sind auf die biologische Vielfalt für unser Überleben angewiesen. Für sauberes Wasser, Luft zum Atmen, Ernährung. Die Natur ist unser stärkster Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel. Also Wälder regulieren das Klima, Moore speichern Wasser. Also unsere gesamte Gesellschaft und unsere Wirtschaft sind auf die Natur angewiesen.
Da muss ich immer dann direkt daran denken, dass der Mensch ja natürlich auch ein Teil der Natur ist und dass das eigentlich eine ganz logische Folge ist, dass die Sachen so zusammenhängen. Sie haben ja jetzt für das BFN über die Biodiversitätsauswirkungen von 3 ganz konkreten Produkten geforscht, nämlich Palmöl, Soja und Garnelen. Wie ist das denn untersucht worden und was war Ihre Zielsetzung?
Das Projekt hatte 2 Ziele. Also erstens ging es darum, die Wissensbasis zu erweitern. Was sind die Auswirkungen des europäischen Konsums auf die biologische Vielfalt im globalen Süden? Und zweitens wollten wir Handlungsempfehlungen entwickeln, wie man diese Auswirkungen reduzieren kann. Im ersten Schritt im Projekt wurden also diese 3 ausgewählten Fallbeispiele, Palmöl, Soja und Garnelen, untersucht. Dafür haben wir die Importmengen der EU analysiert und herausgefunden, was die Herkunftsländer waren und dann die für den EU-Konsum benötigten Produktionsflächen berechnet. Und das Projektteam hat die aktuellen Trends zur Landumwandlung in den Herkunftsländern ausgewertet. Also ganz konkret heißt das zum Beispiel, wie viele tropische Torfmoore werden für Palmölplantagen entwässert. Oder das Beispiel Garnelen, da werden Unmengen von Mangrovenwäldern an den Küsten abgeholzt, um diese industriellen Aquakulturanlagen anzulegen. Und in der zweiten Projektphase wurden dann die Handlungsempfehlungen entwickelt. Dafür hat das Projektteam ganz konkrete Strategien und Politikinstrumente untersucht, wie naturverträglicher Konsum gefördert werden könnte und dann gemeinsam mit internationalen Expertinnen einen ganz breiten Katalog von Maßnahmenempfehlungen erarbeitet. Und die Ergebnisse wurden publiziert. Die sind auch alle auf der BFN-Webseite verfügbar.
Warum hat man sich denn ganz konkret für diese drei Produkte entschieden?
Palmöl und Soja sind wahrscheinlich offensichtlicher, weil gerade diese beiden Produkte einfach unglaublich gravierende Auswirkungen haben und es sehr, sehr große Importmengen sind. Und Garnelen sind eher ein Newcomer gewesen. Das ist die aktuell am schnellsten wachsende Eiweißquelle in Europa. Der Verbrauch ist seit 2012 um 60% gestiegen. Und deswegen hatten wir beschlossen, auch das Produkt mit in den Blick zu nehmen und zu gucken, was diese starken Steigerungen für Auswirkungen haben.
Gibt es da einen Grund für, warum die so hoch gehen im Verbrauch?
Ja, der Trend liegt wohl darin begründet, wie das Produkt angesehen wird. Es ist ja oft als sehr gesunde Proteinquelle dargestellt. Mhm. Wir haben in unserem Projekt den Fokus auf Zuchtgarnelen gelegt. Und die werden eben in vielen tropischen Ländern produziert. Also die Hauptlieferanten der EU sind Ecuador und Vietnam. Und die EU hat in den letzten Jahren 400.000 Tonnen Zuchtgarnelen pro Jahr importiert. Nur um so etwa die Menge einmal anzusprechen. Das sind so 1,7 Kilo pro Person.
Wahnsinn.
Ja, gerade Mangrovenwälder sind da stark betroffen als Küstenökosysteme. Also das sind Biodiversitäts-Hotspots. Sie helfen uns beim Schutz vor Küstenerosion. Sie sichern die Lebensgrundlage vieler lokaler Bevölkerung und speichern Unmengen von Kohlenstoff. Und diese wertvollen Ökosysteme werden gerade in Südostasien zurzeit sehr, sehr stark abgeholzt. In der Region wurden in den letzten 20 Jahren etwa 36.000 Hektar Mangroven zerstört. Und diese Shrimp-Farm, diese hochindustriellen Kulturen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sieht aus wie so ein Wassermalfarbenkasten mit einem bunten Kästchen neben dem anderen. Und man stellt sich vor, vorher war das ein dynamisches Küstensystem mit Mangroven und Flüssen und Wäldern. Und jetzt ist es dieses Kästchen mit unglaublich stark chemikalienbelasteten industriellen Shrimp-Teichen.
Ja, das kommt ja noch dazu, dass da dann irgendwelche Arzneistoffe ins Wasser gepumpt werden ohne Ende.
Genau. Das ist auch bei den Garnelen noch ein Faktor. Also die Art der Garnelenzucht macht da wirklich einen Unterschied. Ob das so kleinere, ein bisschen naturnahere Systeme sind oder diese wirklich stark industriellen Garnelenzucht, die extrem mit Chemikalien, mit Antibiotika auch benutzt werden. Und da ist es dann auch selbst für den Menschen wieder ein Gesundheitsfaktor, ob davon noch Rückstoffe in den Garnelen enthalten sind. Aber auch die Belastung der umliegenden Gewässer ist immens, weil diese Stoffe gerade bei so Durchflussanlagen natürlich dann auch wieder im Meer und in den Flüssen landen.
Da kommt man gar nicht drauf, wenn man so die im Kühlregal liegen sieht. Aber wir sind jetzt ein bisschen von unserem Plan abgekommen. Vielleicht nochmal zurück zu Ihren Forschungen. Was sind denn ansonsten für Ergebnisse dabei herausgekommen?
Das Beispiel Soja finde ich auch wirklich sehr eindrücklich. Die EU importiert jährlich 17 Millionen Tonnen Soja aus Südamerika und vor allem aus Brasilien und Argentinien. Plus 6 Millionen Tonnen aus den USA. Aber wie gesagt, haben wir uns in unserer Studie auf den globalen Süden fokussiert. Die Sojanachfrage ist für viel Landumwandlung verantwortlich. Also allein in Brasilien werden jährlich etwa 125.000 Hektar natürlicher Ökosysteme zerstört, um neue Sojaflächen anzubauen, für den EU-Konsum allein. Und das ist deshalb so gravierend, weil das zu den biodiversitätsreichsten Ökosystemen der Welt gehört. Wälder, Savannen, die da eben für langweilige Sojamonokulturen weichen müssen. Besonders betroffen ist zum Beispiel der Cerrado. Das ist die artenreichste Savanne der Welt und ein ganz wichtiges Wassereinzugsgebiet, also wirklich auch für die lokale Bevölkerung von großer Bedeutung. Und mittlerweile sind fast 2/3 des Cerrados in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt worden. Und wie gesagt, wird Soja fast ausschließlich in riesigen Monokulturen angebaut. Das sind also ganz artenarme Felder, die so stark mit Pestiziden behandelt sind, dass da wirklich fast keine andere Art eine Chance aufs Überleben hat. Die gesamte Anbaufläche für den EU-Sojakonsum im globalen Süden, das sind 4,8 Millionen Hektar. Das ist so eine Fläche so groß wie Niedersachsen.
Das ist gut, dass Sie das dazu sagen. Ich merke nämlich jetzt schon wieder, dass ich bei diesen großen Zahlen Schwierigkeiten bekomme, einfach mir das vorzustellen. Wofür brauchten wir den ganzen Soja?
Als Tierfutter. Also man muss da jetzt nicht an Sojamilch und Tofu denken.
Ja, okay.
Der absolute Großteil landet im Tierfutter. Ich glaube 94% weltweit. Und das heißt, wenn wir sagen, die EU konsumiert Soja oder die europäischen BürgerInnen, dann ist das indirekt. Das heißt, wir reden hier von Fleisch, von Milch und von Eiern, in denen das Soja quasi versteckt ist, weil die Tiere damit gefüttert wurden.
Also muss man beim Thema Soja dann das Thema Ernährung mitdenken. Das ist ein wichtiger Faktor.
Absolut. Das Thema Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, wenn wir vom naturverträglichen Konsum sprechen. Wir brauchen wirklich eine Ernährungswende. Das wäre die mit Abstand effektivste Maßnahme. Das heißt, weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte konsumieren. Das würde einen riesigen Unterschied machen für die biologische Vielfalt. Und immense Einsparungen von Treibhausgasemissionen kämen noch dazu.
Also gesetzt den Fall, man würde jetzt visionär sagen, alle essen das Soja dann jetzt selber, indem sie sich dann vegetarisch oder vegan ernähren, dann hätten wir trotzdem eine große Reduzierung unseres Sojabedarfs. Das sehe ich dann richtig trotzdem.
Absolut, denn man muss sich mal vorstellen, wie viel Soja so ein Rind fressen muss, bevor es dann 1 Kilo Fleisch daraus produziert hat, im Vergleich, wenn man ein Kilo Sojabohnen isst. Also es ist definitiv eine immense Reduktion. Der Flächenverbrauch für 1 Kilo pflanzenbasierte Lebensmittel ist einfach immens geringer als für 1 Kilo Fleisch zum Beispiel.
Aber es gibt auch Flächen, die für Landwirtschaft nicht geeignet sind. Ne? Habe ich irgendwie zumindest so im Kopf, dass ich das mal gelesen hätte, dass es auch Flächen gibt, die für Weide, Viehhaltung eigentlich besser geeignet sind und dass man da jetzt nicht so unbedingt Nahrungsmittel anbauen kann.
Ja, es gibt auch naturschutzverträgliche Beweidung. Es gibt auch einen großen Teil der biologischen Vielfalt, der auf landwirtschaftlichen Kulturflächen existiert, aber wir reden hier von ganz anderen Dimensionen.
Also dann sind wir eigentlich an einem Punkt, irgendwie wir müssen uns mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir überhaupt unseren Fleischkonsum überdenken oder irgendwie einschränken?
Wie wir dahin kommen, ist gar nicht so einfach. Es gibt aber wirklich viele verschiedene Ansätze. Und wir haben in unserer Studie den Fokus auf Politikempfehlungen gelegt, also auf die Anwendbarkeit verschiedener Politikinstrumente.
Also es wird nicht nur eine individuelle Entscheidung, beispielsweise meinerseits, jetzt kein Fleisch mehr zu essen.
Das ist auch wichtig und das hat absolut einen großen Nutzen und eine große Wirkung. Aber, und das möchte ich wirklich betonen, wir dürfen nicht die Verantwortung für diese Konsumwende, die wir so dringend brauchen, alleine auf die Schultern der VerbraucherInnen abwälzen. Es müssen sich die Rahmenbedingungen für den nachhaltigen Konsum verbessern. Und da sind auch Politik und Wirtschaft gefragt.
Aber wie wird so eine politische Entscheidung dann aussehen? Also man kann ja schlecht jetzt allen Leuten das verbieten, sage ich mal gesetzlich, Fleisch zu essen.
Das hätte wahrscheinlich wenig Erfolg, das stimmt. Aber es gibt viele Möglichkeiten und Maßnahmen, erstmal überhaupt die richtigen Anreize für eine gesunde und pflanzenbasierte Ernährung zu setzen. Und da sind wirklich freiwillige Maßnahmen am erfolgsversprechendsten. Zum Beispiel gehört dazu mehr Aufklärung, Informationen, aber auch das Angebot, die Zugänglichkeit und die Kennzeichnung von naturverträglichen Produkten zu verbessern. Es könnte auch steuerliche Anreize geben. Zum Beispiel wäre eine reduzierte Mehrwertsteuer für pflanzliche statt für tierische Lebensmittel eine mögliche Maßnahme in dem Bereich. Die öffentliche Beschaffung ist ein ganz wichtiger Hebel, also das, was die Regierung so alles ausgibt. Zum Beispiel könnten mehr vegetarische und vegane Mahlzeiten in Kantinen, in Schulen, in Krankenhäusern angeboten werden. Da ist ganz viel Spielraum. Es könnten Kriterien eben für biologisch nachhaltige öffentliche Beschaffung gesetzt werden. Das sind alles Maßnahmen, die quasi die Konsumseite angehen, aber auch die Produktionsseite sollten wir nicht aus dem Blick nehmen.
Was könnten wir denn da machen?
Also unbedingt Maßnahmen, um nachhaltigere und naturverträglichere Anbaumethoden zu fördern, gerade in der Landwirtschaft. Eine Option wäre zum Beispiel die Anpassung von Subventionen, gerade Agrarsubventionen, damit naturverträgliche und nicht naturschädigende Praktiken gefördert werden. Auch rechtliche Instrumente haben da viel Potenzial. Es gibt zum Beispiel seit 2023 auf EU-Ebene eine neue Verordnung über entwaldungsfreie Produkte. Seit 2024 ist die in Kraft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Diese EU-Entwaldungsverordnung soll dafür sorgen, dass in der EU kritische Produkte nur noch auf den Markt gebracht werden, wenn sie abholzungsfrei sind. Das heißt, wenn sie aus Anbaugebieten kommen, in denen seit 2020 keine Wälder abgeholzt oder geschädigt wurden. Die Produkte, die davon abgedeckt werden, sind Rindfleisch, Soja, Palmöl, Kaffee, Kakao, Holz und Kautschuk. Und das ist also eine ganz, ganz wichtige Verordnung für den Naturschutz. Und in unserem Projekt haben wir einige Empfehlungen entwickelt, wie man diese Verordnung effektiv und sozialverträglich umsetzen kann.
Sie hatten ja auch Palmöl als ein anderes Fallbeispiel. Was ist da denn rausgekommen?
Palmöl ist eines der Produkte, die in der öffentlichen Wahrnehmung schon mehr bekannt sind als problematisch. Denn die Produktion von Palmöl ist eben mit der Abholzung von tropischen Regenwäldern verbunden und der Entwässerung von den Torfmooren, die größtenteils unter diesen Regenwäldern den Boden ausmachen. Vor allem in Indonesien und Malaysia. Da haben wir in unserer Studie auch Fotos, wo man sieht, vorher war hier natürlicher tropischer Regenwald in Indonesien. Und jetzt haben wir ein Schachbrettmuster von Palme, 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 eine Palme neben der anderen bis zum Horizont. Das ist also ein ganz gravierendes Thema, einmal für die biologische Vielfalt, weil das die Lebensräume ganz seltener Arten sind. Der Orang-Utan ist wahrscheinlich die bekannteste davon, aber auch für den Klimawandel, weil durch die Entwässerung dieser Torfböden unglaubliche Mengen von CO2 in die Luft geraten. Auch Torfbrände können dann passieren. Das ist ein ganz großes und kritisches Thema. Die EU hat in den letzten Jahren ihren Palmölkonsum schon ein Stück weit reduziert, ist aber immer noch ein wirklich bedeutender Importeur mit 23 Millionen Tonnen Palmöl in 2023, größtenteils aus Indonesien und Malaysia. Diese Reduktion hängt damit zusammen, dass wir es immerhin nicht mehr verbrennen. Das heißt, durch die erneuerbare Energienrichtlinie wurde beschlossen, dass die EU bis 2030 kein Palmöl mehr als Biokraftstoff verwendet, eben aufgrund dieser starken Gefahr von Landnutzungsumwandlung. Immer noch ist es in ganz vielen Konsumprodukten enthalten, besonders in Lebensmitteln, in Schokoriegeln, aber auch in Kosmetika und anderen Produkten aus der Chemieindustrie. Und es ist auch nicht so einfach, damit umzugehen, denn Palmöl zu ersetzen ist eben auch schwierig. Palmöl hat einen unglaublich hohen Ertrag pro Fläche, wenn man es anbaut. Und wenn man es jetzt zum Beispiel ersetzen wollte durch Soja oder durch Kokosöl, ohne gleichzeitig den Verbrauch zu reduzieren, dann bräuchte man noch größere Anbauflächen dafür. Auch das ist also aus Naturschutzperspektive sehr kritisch. Das heißt, es ist im Fall Palmöl eher empfehlenswert, insgesamt den Konsum der betroffenen Produkte zu reduzieren. Also diese Problematik der Substitution, also des Ersatzes von Palmöl durch andere pflanzliche Öle, das ist also so ein Verlagerungseffekt, der wirklich zeigt, wie wichtig es ist, dass man ganzheitliche und gut koordinierte Ansätze verfolgt. Also nicht nur einzelne Produkte zu regulieren oder nur einzelne Ökosysteme zu schützen, sondern wirklich das ganze System im Blick haben, damit solche gut gemeinten Politikentwicklungen dann nicht zu negativen Effekten in anderen Bereichen führen. Die EU-Entwaldungsverordnung zum Beispiel, wie gesagt, ein ganz wichtiges Politikinstrument, ist ganz fokussiert auf den Schutz von Wäldern. Aber gerade der Cerrado in Brasilien, von dem wir eben gesprochen haben, ist da nur sehr, sehr begrenzt von abgedeckt. Also auch das ist ein Beispiel, wo man drüber nachdenken könnte, wo kann man solche Instrumente noch weiter ausweiten, um einen ganzheitlichen Schutz zu gewährleisten.
Eigentlich müsste man da ja immer gucken vor Ort, wo ist ein Gebiet besonders wichtig für die Biodiversität oder für den Landschaftsschutz und dann sich gar nicht mehr darum kümmern, ob es ein Wald ist oder eine Savanne oder ein Küstenbereich, oder?
Das ist jetzt nicht der Ansatz von dieser Verordnung, aber grundsätzlich stimme ich völlig zu. Also gerade Biodiversitäts-Hotspots und insbesondere die schon als Schutzgebiete ausgewiesen sind, diesen Schutz dann auch zu gewährleisten, ist selbstverständlich auch ganz wichtig.
Ja, ich hatte jetzt beim Palmöl auch den Eindruck, das ist von diesen drei Beispielen das fast komplizierteste, weil es das komplexeste ist, ne? Weil das so weit gestreut ist in der Funktion von Palmöl in den verschiedenen Bereichen. Ne? Bei den Garnelen ist es ja dann eher so Lecker-Schmecker-Problematik. Wir essen die dann gerne. Das Soja ist unser Tierfutter. Da ist dieser große Bereich, weil diese Fleischersatzprodukte gar nicht so einen großen Impact haben im Verhältnis zum Tierfutter. Und Palmöl ist ja wirklich aber was in so viele Wirtschaftsbereiche reinreicht, oder?
Absolut. Palmöl ist ein sehr komplexes Feld mit ganz gravierenden Auswirkungen aus Natur- und aus Klimaschutzperspektive. Und ich glaube, wir sollten auch die Nutzung als Biotreibstoff nicht aus den Augen lassen. Die EU hat das jetzt beschlossen, damit aufzuhören. Viele, viele andere Länder nutzen das gerade dafür auch noch weiter ganz massiv. Das heißt, auch da wären noch viele Möglichkeiten.
Haben Sie in Ihrer Forschung auch so einen Blick darauf geworfen, was in den einzelnen Ländern auch für Möglichkeiten da wären? Also wir haben ja zum Beispiel im Bereich von Soja haben wir immer von Monokulturen gesprochen. Gäbe es eine Möglichkeit, Schäden aufzuhalten, indem man quasi auch auf eine diversere Landwirtschaft setzt? Also das sind natürlich keine Themen, die wir in Deutschland großartig wahrscheinlich beeinflussen können. Aber würde das auch helfen können, so eine Gesamtsituation zu entschärfen, wenn man wirklich sagt, wir wollen in dem Bereich die Monokulturen nicht mehr, wir wollen diese Durchindustrialisierung nicht mehr haben, wo große Konzerne quasi in einem Bereich eine überbordende Nutzbarmachung eines bestimmten Gutes vorantreiben?
Also das Projekt ist ja von uns im Fachgebiet internationaler Naturschutz umgesetzt worden. Und wir haben auch ein sehr internationales Konsortium mit im Boot gehabt. Dann muss ich nochmal kurz ausholen. Ja. Wir haben ja schon im Fachgebiet internationaler Naturschutz mehrere Vorhaben zum Thema naturverträglicher Konsum begleitet. Und gerade das zweite davon hatte den Schwerpunkt im One Planet Network für nachhaltigen Konsum eine Arbeitsgruppe dazu zu gründen. Da kann ich kurz so ausholen. Also das One Planet Network wurde von den Vereinigten Nationen ins Leben gerufen, um das Nachhaltigkeitsziel nachhaltigen Konsum und Produktion, das ist SDG 12, um das umzusetzen. Und in diesem großen globalen Netzwerk haben wir mit gefördert die Etablierung einer Arbeitsgruppe zu Biodiversität und Konsum, die ganz viele verschiedene internationale Akteure umfasst, die sich mit dem Thema befassen und dazu kommunizieren. Auch wir haben ein Kommunikationstoolkit entwickelt. Das war also das Vorgängerprojekt zu dem, was ich heute vorstelle. Und da haben wir ganz viele spannende internationale Partner durch diese Arbeitsgruppe, die wir jetzt auch bei dem aktuellen Vorhaben mit im Boot hatten.
Ja.
Zum Beispiel auch Akteure, die mit zum Thema Zertifizierung arbeiten. Sie hatten gerade angesprochen die Frage, ob es denn auch nachhaltigere Anbaumethoden gibt. Und um das nachzuweisen, gibt es eben diese Zertifizierungsmöglichkeiten. Da sind durchaus auch Optionen, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten und zu gucken, was sind denn für Ansätze, um die Produktion nachhaltiger zu gestalten. Das sind ganz wichtige Hebel. In unserem Vorhaben haben wir jetzt auch noch einen starken Fokus auf die Konsumseite gelegt, um zu gucken, was kann man vom Konsum her verbessern. Und auch da ist dann die Möglichkeit, solche Zertifikate zu fördern. Es war jetzt kein starker Fokus in diesem Projekt, aber das Thema Zertifizierung ist im Themenbereich nachhaltiger Konsum auf jeden Fall sehr wichtig.
Ah ja, okay. Dann war ja ein Bereich Ihres Forschungsvorhabens auch, Empfehlungen zu entwickeln. Was sind denn so übergeordnete Empfehlungen aus Ihrer Studie?
In unserem Projekt hat unser Projektteam ganz viele verschiedene Strategien und Politikinstrumente ausgewertet und erstmal so identifiziert, was gäbe es denn alles für Hebel und Ansätze und einen ganz breiten Strauß von Maßnahmen zusammengetragen. Von Informationskampagnen hin bis zu Verboten und Verordnungen ist da ein wirklich breites Spektrum, was mit in den Blick genommen wurde. Und eine ganz zentrale Strategie, die wirklich eine Win-Win-Lösung in ganz vielen Konsumbereichen ist das Thema Suffizienz. Das heißt, dass wir ein gutes Leben führen innerhalb der planetaren Grenzen, dass wir unseren Konsum so weit reduzieren, dass wir mit unserer einen Erde auskommen und nicht bei den 1,75 oder 3 Erden bleiben, die wir momentan in dem aktuellen Muster brauchen.
Also es geht nicht in erster Linie um ein Verzichten und sich ganz doll einschränken und dahindarben.
Dahindarben auf keinen Fall. Es geht darum, ein gutes Leben zu führen. Ein Teilverzicht wird durchaus notwendig sein, aber es ist eher der Blick, was ist denn genug und was wollen wir denn und welche Werte wollen wir damit verfolgen? Also zum Beispiel in der Modeindustrie. Wir haben jetzt in dem Vorhaben, das ich aktuell vorstelle, ja den Blick auf den Ernährungssektor geworfen in erster Linie. Mhm. Im Vorgängerprojekt, was 2019 veröffentlicht wurde, hatten wir auch unter anderem den Textil- und die Elektroindustrie mal mit in den Blick genommen. Am Beispiel Bekleidung kann man das ganz gut sehen. Wollen wir diese Fast-Fashion-Kultur aktuell hunderte von Wegwerf-T-Shirts kaufen, die man dann nur einmal trägt? Oder lieber nachhaltige Lieblingsstücke, die man dann wirklich gerne mehrfach verwendet und lange trägt? Elektronische Geräte sind auch ein ganz starkes Beispiel. die sollten wir so lange wie möglich nutzen und reparieren und nicht ständig neue kaufen. Denn für Reparatur und Recycling brauchen wir eben keine neuen Rohstoffe, keine neuen Kobaltminen im Kongo oder das Lithium aus den Salzseen in Argentinien. Das sind alles kritische Rohstoffe, deren Anbau gravierende Folgen auf die Natur hat. Und wenn man da jetzt bedacht daran geht und eben reduziert den Neukonsum, kann man da wirklich viel, viel bewegen.
Dafür müsste natürlich dann auch so produziert werden, dass Gegenstände auch reparierbar sind, dass gute Rohstoffe benutzt werden. Im Fall von Bekleidung, das ist natürlich jetzt so eine persönliche Wahrnehmung, aber ich habe auch den Eindruck, Fast Fashion ist ja nun schon seit Jahren ein Begriff. Und seit Jahren gibt es auch Dokumentation zu dem Thema. Und eigentlich ist das ja sehr in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat man den Eindruck, das wird immer schlimmer. Es müsste jedem bewusst sein, aber mittlerweile gibt es ja auch den Begriff Ultra-Fast Fashion. Also es findet kein Einlenken statt, sondern im Gegenteil, der Zug fährt noch schneller quasi durchs Land. Ist das ein falscher Eindruck oder bestätigt sich das, wenn man da drauf guckt?
Ich glaube, wir haben da ein großes und sehr komplexes Problem. Da steckt ja ganz viel kultureller Kontext dahinter. Es wird ja auch sehr viel durch die Werbung suggeriert, dass es so unglaublich notwendig wäre. Und das ist schwierig. Also es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Diese Fast-Fashion-Kultur ist eben einfach nicht tragbar. Und ich glaube, dass vielen Leuten doch auch noch nicht bewusst ist, wie groß die Auswirkungen sind. Ob das jetzt die Stoffe mit dem Mikroplastik sind. Auch die Baumwolle ist sehr kritisch, weil sie oft in sehr trockenen Anbauregionen eingebaut wird, wo Unmengen von Wasser verwendet werden und viel Agrochemikalien. Auch bei der Fertigung, bei der Färbung werden Unmengen von Chemikalien verwendet. Also das sind wirklich kritische Bereiche. Und dann für 3 Euro ein T-Shirt zu kaufen, naja. Also es ist wirklich ein Sektor, in dem viele Möglichkeiten wäre, Secondhand zu kaufen, eben nicht immer diese Billig-Wegwerf-T-Shirts. Da ist noch ganz viel Raum nach oben. Aber das erfordert eben auch einen kulturellen Wandel, einen Wertewandel, wie schon gesagt.
Also eigentlich hin zum weniger ist mehr, ne? So kann man es zusammenfassen.
So kann man es gut zusammenfassen. Und in ganz vielen Konsumbereichen ist das die einfachste Lösung, die unglaublich viele Vorteile bringt. Also nicht nur zum Schutz der biologischen Vielfalt, zum Schutz unserer natürlichen Lebensgründe, sondern auch zum Klimaschutz, zum Ressourcenschutz, zur Vermeidung von Verschmutzung. Wenn weniger angebaut, abgebaut, produziert werden muss, sondern Sachen lange und langlebig benutzt werden können, hat das unglaublich viele Vorteile.
Sie haben ja am Anfang davon gesprochen, dass ein Systemwandel vonnöten ist. Was wären dann systemische Punkte, die man angehen müsste als erstes?
Ja, wir sprechen da meistens von einem transformativen Wandel. Das ist ein Begriff. Es gab jetzt auch vor kurzem einen Bericht dazu vom Weltbiodiversitätsrat, das Transformative Change Assessment, kann ich auch sehr empfehlen. Transformativer Wandel heißt, dass sich Werte, Verhalten und Strukturen grundlegend verändern müssen. Und Suffizienz fördern ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Der Weltbiodiversitätsrat sagt, dass die nicht nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster, die wir aktuell haben, sind eine der 4 großen Barrieren, die dieser Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft aktuell im Wege stehen. Das ist also ein ganz wichtiges Handlungsfeld. Und um diesen transformativen Wandel zu schaffen, werden viele Schritte möglich sein und jeder hat da eine Rolle zu spielen in dem Bereich. Wir haben in unserem Forschungsprojekt eben den Fokus auf Maßnahmen, Vorschläge für die Politik gelegt. Aber es braucht eben Engagement auf allen Ebenen. Es braucht die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft. Wir müssen viele, viele einzelne Schritte umsetzen, um dahin zu kommen, dass wir in die planetaren Grenzen zurückkommen.
Aber wir haben ja trotzdem so ein Wirtschaftssystem, was quasi das voraussetzt, dass es ein Wachstum gibt, ne? Also man müsste ja ganz neu denken quasi.
Das ist eine ganz große Herausforderung, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja erstmal eine wirkliche Zäsur auch, ne? Wenn man jetzt sagen würde, man will daran, dann muss man wirklich ja erstmal alles von unten umkrempeln. So, und das ist natürlich dann für, könnte ich mir vorstellen, viele Menschen ein sehr bedrohlicher Gedanke auch, weil ja so viel da dran hängt wiederum. Da hängen ja Arbeitsplätze dran, da hängt eine Lebensweise dran. Wie Sie schon gesagt haben, auch so ein kultureller Gedanke hängt da dran. Und das macht das Thema einerseits riesig und zweitens auch so schwer umzusetzen einfach, ne? Also es gibt ganz viele Menschen, die sich ganz viele schlaue Gedanken darüber machen. Aber dieses Ding, dann wirklich zu sagen, oh, jetzt muss man ins Handeln kommen und das auch machen. Wenn ein Land das alleine macht, reicht es ja dann auch wieder nicht. Boah, es ist echt komplex einfach.
Es ist komplex und gleichzeitig ist es notwendig. Wir müssen diese großen Herausforderungen jetzt angehen. Wir stehen vor der Biodiversitätskrise und wenn unsere natürliche Lebensgrundlage zugrunde geht, wenn der Klimawandel ja auch unglaubliche Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen hat, das sind ja unglaubliche Risiken, die damit einhergehen.
Sowieso, ne? Also ob wir handeln oder nicht, wird es dann große Veränderungen geben.
Wir können uns den Preis des Nichthandelns gar nicht leisten. Es geht nicht nur um einzelne Tierarten oder einzelne Pflanzen und Pilze und Insekten. Das ganze Konstrukt bildet eben unsere natürliche Lebensgrundlage. Und wenn da jetzt zum Beispiel die Bestäuber verloren gehen, dann werden ganz viele Lebensmittel plötzlich nicht mehr produziert werden können, die darauf angewiesen sind. Wenn unsere Moore alle trockengelegt werden, dann gehen Unmengen von CO2 in die Luft. Oder wenn die Wälder im Amazonas abgeholzt werden, das sind die Lungen der Erde, die für ganz viele Prozesse ganz zentral von Bedeutung sind, für den Wasserkreislauf, für die CO2-Speicherung. Wasserkreislauf, ein ganz wichtiges Thema. Die Feuchtgebiete, die wir dafür brauchen, damit es hier im Sommer nicht zu Dürren oder zu Überschwemmungen kommt. Natürliche Retentionsflächen, die uns schützen. Also es sind ganz, ganz enge Verflechtungen, wie all diese Ökosystemleistungen sich auf unsere Gesundheit, auf unser menschliches Leben auswirken. Und wenn man jetzt sagt, ja, da stirbt irgendwo eine Mücke aus, was betrifft mich das? Weil das ganz wichtige, zugrunde liegende Faktoren für unser Leben sind. Und ich glaube, dass sogar der Kakao von Mücken bestäubt wird. Also Schokolade hätten wir dann auch nicht mehr.
Ja, ich merke schon, wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiter uns darüber unterhalten. Was kann jeder Einzelne von uns denn jetzt konkret tun?
Jeder und jede kann einen Beitrag leisten, nicht nur durch politisches und gesellschaftliches Engagement, sondern auch, und da sind wir wieder beim individuellen Konsumverhalten. Also bewusster einzukaufen ist weiterhin unglaublich wichtig und auch wirksam. Man sollte das nicht unterschätzen. Das heißt, der erste Schritt ist, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, überhaupt dieses Bewusstsein zu haben, was die Auswirkungen gerade auch auf die biologische Vielfalt sind. Nächster Schritt ist vielleicht darüber auch mit anderen zu reden, mit der Familie, im Freundeskreis. Auch das kann viel Wirkung entfalten. Ein Hebel, das hatten wir eben schon, ist die Ernährung. Also seine eigene Ernährung anzupassen, weniger Fleisch, weniger tierische Produkte zu kaufen. Das spricht wirklich viel dafür. Aber eben auch in anderen Bereichen, wo immer es möglich ist, möglichst nachhaltige, möglichst naturverträgliche Produkte wählen. Vom Biogemüse zum zertifizierten Holz. Auch beim Urlaub, den Natururlaub in der Region, statt die Fernreise mit großen Emissionen. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, etwas nicht neu zu kaufen, das kann viel bewirken. Was kann man vielleicht leihen oder doch reparieren? Wo kann man Secondhand kaufen? Oder wo kann man auch verzichten? Und braucht eben gerade keine Wegwerfprodukte. Abfall zu vermeiden ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Wirklich nur das zu kaufen, was man wirklich braucht. Dieser Grundsatz, weniger ist mehr, ist wirklich ein einfacher Handlungssitz. Das Thema kann sehr kompliziert sein. Es ist nicht immer einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt viele Informationsangebote. Und genau, so kann jeder durch viele Schritte einen Beitrag mit dazu leisten, unsere natürliche Lebensgrundlage zu schützen.
Letztendlich hat man dann ja auch was mehr, weil das sind alles Tipps, die sich so anhören, als hätte man dann nachher auch noch mehr im Portemonnaie über, wenn man irgendwie die beachtet. Auf jeden Fall sind das viele konkrete Tipps, die man sich zu Herzen nehmen kann, wie ich finde. Frau Wulff, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie uns so gut aufgeklärt haben hier über das wichtige Thema.
Ganz herzlichen Dank, das war mir eine Freude, hier sein zu dürfen.
Und für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habe ich noch eine wichtige Information zum Schluss. Wir werden uns zukünftig vorerst von unserem gewohnten 2-Wochen-Rhythmus verabschieden. Sie werden aber zu gegebener Zeit wieder von uns hören. Für mehr Manufaktum-Themen besuchen Sie gerne bis dahin das Journal auf unserer Webseite. Dort finden Sie ebenfalls viele spannende redaktionelle Inhalte. Und falls Sie noch nicht alle Podcast-Folgen kennen, stehen sie Ihnen natürlich auch weiterhin auf allen Plattformen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erst einmal alles Gute und bleiben Sie auch in Zukunft bewusst.